Bundesrasenschau. Servus, moin, moin, Gude. Herzlich willkommen bei der Bundesrasenschau. Es ist die Transferfolge, meine Lieblingsfolge. Generell sind wir gerade in meinen Lieblingswochen. Preview-Folgen, Transferfolgen. Dafür bin ich da, dafür bin ich Fußballfan. Bei mir der Mann, der Fabrizio Romano und Florian Plettenberg nicht auf Instagram blockiert hat. LS, herzlich willkommen.
Moin, moin, aber auch nicht gefolgt.
immerhin nicht gefolgt, aber ich bin da all in gegangen. Ich kann das nicht, mir ist das zu viel.
Für ja, mich, ich
Transfer-News ich, kein Geschäft.
Ich habe Fabrizio Romano bei X, ehemals Twitter. Boah, jetzt reicht, glaub ich, teilweise, ne? In einer halben Stunde hast du da 15 Push-Nachrichten.
Ja, das ist anstrengend, und für mich, das macht ja auch das Mysteriöse irgendwie so ein bisschen kaputt. Wenn du direkt weißt, ja, der ist irgendwie unglücklich, der möchte dahin, der verhandelt mit dem, das ist der aktuelle Stand. Also, weiß ich nicht. Also, mir fehlt eigentlich nur noch, was Matthijs de Ligt ist. So.
Ja, der ist bald weg vielleicht.
Das ist eine der großen Fragen, aber lass uns direkt reingehen. Transferfolge, wir haben ja noch einen Monat. Wir sind ja eigentlich ein bisschen früh, aber ich finde, so ein kurzer Abriss, Zwischenblick haben wir letztes Jahr ja auch gemacht.
Ja, eben, das kann man mal machen, und man kann ja auch Empfehlungen aussprechen, die dann hoffentlich eingehalten werden oder nicht eingehalten werden, oder was man denkt, was noch so passiert. Und ich muss sagen, aktuell ist es noch alles relativ ruhig irgendwie.
Also für das, wie überhitzt der Transfermarkt die letzten Jahre war, ja. Ich glaube, die EM ist da auch irgendwie ein Faktor. Aber normalerweise ist ja so die EM immer der absolute Kickoff für Transfers, oder eine WM, dass da dann so 1, 2, 3, 5, 7, 8 Spieler.
War es ja dieses Jahr aber irgendwie nicht, ey. Also.
Irgendwie nicht. Und irgendwie zieht es sich dieses Jahr. Also man könnte jetzt ja argumentieren, der Stern von Dani Olmo ging komplett auf, endgültig. Nico Williams. Ja,
ganz verrückt.
Ganz verrückt, hat keiner mit gerechnet bei den Anlagen. Nico Williams, ganz groß. So.
Bleibt aber in Bilbao.
Hoffen wir. Problem ist, das sind natürlich zwei Spieler, die hätte der FC Barcelona gerne. Und persönlich, die Spieler haben wohl auch nur ein Interesse, für den FC Barcelona zu spielen. Aber da dauert es halt ein paar Wochen, bis das Geld gefunden wurde oder wieder irgendwelche Rechte verkauft sind, damit man da in Anführungsstrichen Transfertätigkeiten aufnehmen kann, Spieler registrieren kann, Verträge abschließen kann. Das ist dann alles nicht ganz so einfach.
Nee.
Und deswegen hängen da wahrscheinlich zwei ganz große Transfers, die konkret mit der EM zusammenhängen, noch in der Schwebe.
Ja, das war ja bei Dani Olmo ja einfach. Man hätte ja einfach die Ausstiegsklausel ziehen können.
Das stimmt, aber da hatte man noch nicht das Geld.
Nee.
Das ist ja, wie gesagt, genau das Problem. Ich könnte mir vorstellen, dass Barca daran Interesse gehabt hätte, da die Ausstiegsklausel zu ziehen. Ich glaube, die von Nico Williams ist ja noch aktiv. Die hat, glaube ich, keine Limitierung, Begrenzung. Irgendwie innerhalb des Transferfensters. Aber man sucht noch Geld. Man sucht noch irgendwelche Rechte, die man verkaufen kann, um dann irgendwie diese beiden Transfers zu stemmen. Vielleicht will man auch zum 17. Mal Ferran Torres und Rafinha verkaufen, was bis jetzt ja immer noch nicht geklappt hat.
Nee, weil Rafinha nicht in die Wüste möchte.
Einmal das. Ferran Torres fühlt sich bei Barca auch eigentlich ganz wohl. Finde ich, ist auch ein Spieler, der vom Spielerprofil gut zu Barca passt. Aber bei Barca, nirgendwo ist man so sehr Ware als Fußballer in einer Welt, die sowieso schwierig ist, was das angeht, als bei Barcelona.
Unterschreibe ich so nicht.
Aber Barca ist schon sehr, sehr weit vorne. Also wenn die einen neuen Plan haben und jetzt gerade, wo sie finanziell so, ich sag mal, doch vor Herausforderungen stehen, wird da doch mal sehr, sehr schnell irgendein Spieler wieder weggeschrieben oder soll irgendwie den Verein
verlassen. Ja, würdest du ja nicht anders machen, wenn du weißt, ja, okay, ich habe einen Spieler, der hat X Marktwert, ich möchte den Spieler, der X Marktwert, okay, dann muss ich den Spieler verkaufen, um den zu kriegen, weil ich den lieber haben möchte als den anderen, obwohl der schon erst 12 Monate da ist.
Genau, und da wollte ich den unbedingt haben und am allerliebsten.
Ja,
aber Barcelona möchte immer the new kid on the block, um irgendwie relevant zu bleiben, weil sportlich sieht es die letzten 3-4 Jahre ja nicht so relevant aus, bis auf der eine Meistertitel.
Das ja, muss man sagen. Vor 2 Jahren sind auch Meister geworden, ne?
Ja, genau. Ja. Also auch so der einzige große,
aber,
große Titel.
Aber die Handtrikots finde ich ganz geil.
125 Jahre, ist es leider das Spotify-Logo drauf, aber das ist natürlich eine Hommage unter anderem an das 100-Jahr-Trikot von vor 25 Jahren. Die sind schon sehr, sehr cool, das muss ich auch sagen. Ja. Liegt aber auch daran, dass der Coach das 100-Jahr-Trikot im, hier, wie heißt denn das, Kleiderschrank hat.
Achso, welcher Coach? Hansi Flick? Hä?
der würde da bestimmt auch rankommen, aber in dem Fall der Coach Wilkens. Nicht Coach Flick, Coach Wilkens.
Okay.
Hat's drin. Aber lass uns mal chronologisch in die Folge gehen. Und wir waren jetzt schon das ganz große Rad am Spinnen, Europameisterschaft, FC Barcelona, der große FC Barcelona. Ich möchte in die Bundesliga.
Da müssen wir hin.
Ich möchte mich steigern.
Aber da ist ja auch noch nicht viel passiert. Der einzige Verein, der relativ umtriebig gewesen ist in Sachen Einkauf, ist Borussia Dortmund gewesen.
Kann man so sagen, ja.
Gyökeres, Anton, Kroos, Couto.
Kroos, Toni Kroos jetzt in Dortmund?
Nee. Kroos.
Heute Deutschlands Fußballer des Jahres geworden.
Ja, und Xabi Alonso Trainer des Jahres. Aber es sind 4 Spieler, die schon da sind. Und es sieht auch gut aus, dass Füllkrug für fast 30 Millionen zu den Hammers geht.
Ja, wie findest du das?
Geil!
Ah, echt, ja?
Ja, klar! Der ist gekommen, hat eine solide Saison gespielt, hat ein paar wichtige, entscheidende Dinger gemacht, aber
auf
das
PSG,
ist nicht mehr der Spieler für die nächsten 2 Jahre. Diese Saison, glaube ich, wird schon schwierig. Und dann kannst du den für 30 Mille, also max 30 Mille verkaufen.
Ich glaube 26 plus 4 oder so sind's.
Ja, mein Gott. Gerne. Wenn du dafür dann Maxi Bayer kaufen kannst. Hallo, ja.
Kauft man denn Maxi Bayer?
Ja.
Ist das Niklas
Füllkrug
gegenüber gerecht?
So, ja.
Gut, das ist ihm, glaube ich,
auch
gar nicht.
Er kann seinen Traum von der Premier League erfüllen. Der hat früher als kleines Kind schon in West Ham Bettwäsche geschlafen.
Viele haben schon in West Ham Bettwäsche geschlafen. Weil die haben auch, in Anführungsstrichen, also wenn man da durch die Transfers der letzten 15 Jahre geht, sehr, sehr interessante Transfers getätigt.
So, nee, finde ich gut. Denn wenn du Bayer noch kriegst, ist top. Dann kannst du vielleicht nochmal mal Adeyemi für zu viel Geld verkaufen.
Ich glaube, es gibt ja immer die Juventus Turin links bei Karim Adeyemi, der möchte aber ganz gerne in Dortmund bleiben.
Ja, ist, glaube ich, viel noch besser, weil da wird er vielleicht ein bisschen mehr spielen als in Turin.
Einmal glaube ich, dass er mehr spielen wird in Dortmund. Er passt in Dortmund auch besser ins System. Und wenn er jetzt in seiner dritten Saison endlich ankommt und das abruft, was theoretisch in ihm steckt, ist er natürlich auch ein Spieler für so ein 4-3-3, was Dortmund spielen wird, 4-2-3-1 in die Richtung, da dann auf dem linken Flügel, sehe ich ihn eher, also er hat eher eine Rolle und eine Berechtigung im aktuellen Kader von Borussia Dortmund als von Juventus Turin, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie Thiago Motta spielen wird.
Das kann ich noch nicht sagen, weil ich habe noch kein Vorbereitungsspiel von Dortmund gesehen, aber ich wollte mir vielleicht am Dienstag mir eine Halbzeit mal angucken. Da spielen sie, glaube ich, gegen Villarreal oder so.
Habe ich nicht, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ja. Habe ich nicht drauf geguckt. Ich weiß nur, dass Bayern gegen Tottenham gespielt hat und jetzt irgendwie in 3 Tagen nochmal gegen Tottenham spielt. Aber sonst bin ich da in dem, irgendwie Korea Cup. Also ich bin jetzt einmal irgendwie in dem Seoul gegen Tottenham
gehört,
gespielt.
Kimmich hat eine gute Suppe gefunden.
Ja, weiß ich, der hat auch Bambus geschnitten mit David Raum. Der hat ganz viel gemacht den Sommer über. Also
Josef wandern gewesen mit Andrich.
Stimmt, wandern gewesen mit Andrich, mit den Kindern. Also ganz, ganz
Pelle
viel.
Pelle gespielt.
Alles Mögliche. Da kommen wir später noch zu, bei Bayern München.
Ja.
Lass uns noch mal ganz kurz in Dortmund bleiben, weil du hast ja die Theorie, sie sind am Kochen.
Ja.
Ich sag ja, die haben gute Zutaten.
Also im Gegensatz zu dem letzten Jahr und mit den Möglichkeiten, die du hast, ist das, das was sie machen, überragend. Was hättest du besser machen können anstelle von Dortmund jetzt in Transferphase?
Ihren Matzen behalten. Das ist das Einzige. Das ist Einzige.
45 Millionen?
Ja. Ja.
Nein. Hast du nicht.
Haben tust du sie, aber es ist natürlich ein sehr hohes wirtschaftliches Risiko für Dortmund.
Ja, du hast das Geld zwar, aber du kannst mit den 45 Millionen kannst du 2 Leute kaufen. Und du hast in dem Kader von Dortmund mehr Baustellen als eine Linksverteidiger.
Aber du hast ja gesehen, was Ian Madsen für einen Impact hatte und wie viel der wegkaschiert hat.
Ja, aber das nicht nur Ian Madsen hat Dortmund ins Champions-League-Finale gebracht.
Auch Marcel Sabitzer.
So.
Das finde ich nämlich auch.
Marcel Sabitzer hat es, glaube ich, im Sommer sich gut ein bisschen aufgepumpt. Hat er ein Bild gesehen, da dachte ich, puh.
Österreichischer Leon Goretzka?
Ja, so ungefähr.
So ein bisschen. Habe ich noch nicht gesehen. Sehr, sehr spannend. Ich habe noch einen Case zu Marcel Janssen.
Marcel Janssen?
Was habe ich gesagt?
Marcel Janssen.
Ach so, Marcel Sabitzer. Oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Marcel Janssen spielt aber auch noch. Ich glaube, vierte oder sechste beim HSV.
HSV 3.
Dritte ist das schon?
Ja, die sind aufgestiegen, jetzt wieder in die Oberliga.
Ja, ich wusste, dass der irgendwo noch da spielt. Nee, Marcel Sabitzer natürlich, nicht Marcel Janssen. Siehst du, ich habe am Freitag HSV gesehen, völlig raus. Völlig raus. Das war ein einziger Fiebertraum. Es war so furchtbar.
Aber ich hoffe, das Essen im Fasan hat geschmeckt.
Das war ziemlich gut.
Hättest du mal lieber zum GWE kommen sollen?
Aber weiß ich nicht. Ich habe...
Doch, das war ein fußballerisch leckeres Bissen. Ich habe sogar genetzt.
Eieieiei. Mein Highlight im Fasan war, ich habe ein Schnitzel Wiener Art bestellt, also ein Schweineschnitzel paniert, habe aber ein originales Wiener Schnitzel vom Kalb bekommen, habe trotzdem nur 13,90 bezahlt.
Oh,
statt
das
26.
Ist gut. Das ist gut.
Ja, hat er falsch abgerechnet.
Ich wusste gar nicht, dass sie auch ein originales haben.
Er war auf der Aktionskarte. Da hat sich irgendjemand in der Küche vertan. Und ich als alter Hotelier, habe das natürlich sofort geschmeckt beim ersten Bissen. Sag, da ist ein anderes Tier drin in der Panade. Das war mein Highlight. Sonst war nicht so gut. Wir sind schon wieder völlig weg.
Ja.
Borussia Dortmund. Füllkrug sagst du, findest du gut. Was sagen wir zu Moukoko? Wahrscheinlich nach Marseille?
Finde ich gut.
Aber ist Marseille der richtige Schritt? Weil Marseille ist halt auch
ist
einfach ein komisches Pflaster.
Komm, egal. Hauptsache, das bringt Geld. Weil er wird sich bei Dortmund nicht durchsetzen. Weil ich glaube, das Tischtuch ist zerschnitten.
Einmal das glaube ich noch eher. Aber hat Moukoko die Anlagen... Naja, er passt auch überhaupt nicht in Dortmunds Fußball. Von den Anlagen her. Ich habe aber so ein bisschen inzwischen die Befürchtung, passt ein Youssoufa Moukoko in den modernen Spitzenfußball?
Nee, das glaube ich nämlich auch nicht. Deswegen muss er weg. Und relativ schnell für Geld. Weil sonst kriegst du kein Geld mehr. Dann siehst du also nicht viel Geld. Jetzt kannst du noch für... Boah,
ich glaube knapp 20, also es soll ja, glaube ich, eine Laie werden mit Kaufpflicht, weil Marseille schon sehr viel Geld ausgegeben hat,
ja.
Aber da müsste mich Fabrizio Romano korrigieren und ich meine, bis zu 26 Millionen sind da drinne.
Ja, machen.
Das wäre natürlich dann eine sehr hohe Einnahme, dann hättest du in Anführungsstrichen dein Supertalent, in Anführungsstrichen, das seit der 16 ist stagniert, wenn man ehrlich ist. Und dein 31-jährigen Stammstürmer für eine Saison für über 50 Millionen verkauft.
Ja, und das dafür Gerassi und Bayer.
Das klingt durchaus interessant. Da sind wir schon kurz. Also die Vorspeise ist gleich fertig und die schmeckt.
Ja. Aber hallo.
Aber funktioniert ein Gerassi in Dortmund? Oder war Gerassi jetzt einfach nur ein One-Hit-Wonder? Ich habe da ja so Angst vor.
Also ich habe heute auf dem Fußballplatz auch mit ehemaligen Mannschaftskollegen Clemens drüber gesprochen. Und er hat auch gesagt, er sieht das kritisch.
Also es ist... rein wirtschaftlich von den Umständen und von dem, was Gerassi für eine Saison gespielt hat, für 18 Millionen absoluter No-Brainer. Also Dortmund muss das machen und das riskieren. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das vielleicht nicht so funktioniert, wie Dortmund sich das vorstellt. Aber das ist einfach ein subjektives Gefühl.
Ja, aber daran habe ich doch absolut noch gar nicht dran gedacht, ne? Null.
Und wenn du jetzt dran denkst?
Ja, will ich nicht. Der Gedanke wird abgeblockt.
Ja, du hast ja immer noch Sebastian Allaire. Jetzt war letzte Saison, glaube ich, wir haben ja geguckt, nur ein Pflichtspieltor gemacht. Das war wichtig gegen Atletico.
Ja.
Aber der ist ja auch noch da und der hat das Fußballspielen ja nicht verlernt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der dann nochmal angreifen möchte, auch für sich persönlich, jetzt unabhängig von der Dortmund-Situation.
Ja, aber ich glaube auch, wenn da ein Verein kommt und sagt, so, wir möchten ihn gerne haben, ist Dortmund auch gesprächsbereit, weil er ein relativ hohes Gehalt kassiert.
Auch nach Füllkrug und Moukoko-Abgang noch? Dass man dann lieber sagt, okay, wir ersetzen nochmal, weil Maxi Bayer ist ja aus dem Gefühl eher ein Hybridspieler. Weil den kannst du ja auch auf der Halbposition, je nachdem, wie du spielst, spielen lassen.
Ja, kannst glaube ich auch vorne drin spielen. Aber ja,
der braucht ein bisschen Feld vor sich. Also dann ist er, glaube ich, am stärksten. Ja, genauso wie Mal. Auch.
Ja, würde ich aber trotzdem gehen lassen, weil es gerne die kleinste Violine der Welt.
Ja, und Allaire, glaube ich, mit Süle, glaube ich, fast Spitzen verdienen, ne?
Ja, und dann hast du zur Not irgendwo noch ein
Talent,
das dann mal spielen kann.
Youssoufa Moukoko, oh nee, der geht ja nach Marseille. Es ist ein bisschen schwierig, wo ich noch ganz kurz letzten Step bei Borussia Dortmund mit dir sprechen möchte, ist das Mannschaftsgefüge und die Hierarchie im Team. Das war ja letzte Saison zwischenzeitlich durchaus mal ein Thema, was aber auch an Edin Terzic lag, an seinem Umgang mit der Mannschaft, an seiner Idee. Und jetzt haben wir, Marco Reus ist weg, der ehemalige Kapitän. Mats Hummels ist weg, auch ein ehemaliger Kapitän, damals bevor er zu Bayern gegangen ist. Das sind ja zwei große, ich sag mal, Führungsspieler und Identifikationsfiguren der letzten 10, 15 Jahre. Tut es Dortmund gut, dass du da jetzt in Anführungsstrichen einen Schnitt hast? Und wer sind für dich jetzt so die zwei, drei hierarchisch ganz oben stehenden Spieler?
Ja, ich glaube, die haben in der nicht mehr so die große, vor allem in Reus nicht die große Rolle gespielt.
Also ich glaube, vom Einfluss in der Kabine, ja.
Hummels schon eher.
Ja, weil Hummels auch immer noch mehr Sprachrohr nach außen war.
Ja, aber ich glaube, es ja, kann man gut ersetzen. Kobel ja sowieso schon auch im Mannschaftsrat gewesen.
Das Kobel ist doch, war letztes Jahr auch schon Kapitän, ne?
Kobel?
Ja.
Zweiter, Emre war Erster.
Ach ja, stimmt, aber Emre hat ja so wenig gespielt, deswegen sehe ich Kobel immer mit der Binde.
Ja, dann hast du noch Emre, dann wirst du wahrscheinlich irgendwie Sabitzer oder Brandt noch mit drin haben.
In Sabitzer habe ich nämlich auch direkt gedacht. Und dann mein nächster Gedanke war, was ist denn mit Pascal Groß? Weil den, also der wird jetzt, glaube ich, nicht der aggressive Leader nach außen sein, der sich da hinstellt und in Anführungszeichen Probleme, sollte es vielleicht geben, anprangert. Aber der könnte, glaube ich, einen Einfluss gerade in der Kabine haben. Als Führungsspieler, als erfahrener Spieler, als Engländer
Als erfahrener Spieler, ja, ich kenne halt vom Typ halt nicht, ne? Ich kann mir eher vorstellen, Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton.
Waldemar Anton ist ein guter Call, den hatte ich jetzt nicht mehr in Gedanken. Der war ja auch in Stuttgart Kapitän. Also der wird wahrscheinlich qua seiner Persönlichkeit einen natürlichen Führungsanspruch haben und auch den Drang haben, vorwegzugehen. Ob er jetzt in seiner ersten Saison direkt irgendwie im Mannschaftsrat ist oder nicht, das ist, glaube ich, für einen Spieler wie Waldemar Anton Ende 20, war Kapitän beim aktuellen deutschen Vizemeister, unerheblich.
Ja.
Und wenn das gut funktioniert, könnte ich mir vorstellen, dass der einer für die zweite Saison ist. Dass der
auf jeden Fall.
Aber wen ich ganz oben habe, ist Marcel Sabitzer.
Ja, ich auch.
Ja. Ist Zeit für einen neuen Kapitän? Oder sagt Nuri, mein Buddy Emre bleibt Kapitän? Ich glaube, er hat sich noch nicht fest dazu geäußert. Er hat gesagt, nach dem Trainingslager, nach der Vorbereitung.
Ich kann mir von Kobel und Brand.
Nicht Sabitzer? Ich würde Kobel oder Sabitzer.
Aber ich gehe stark davon aus, Kobel.
Könnte ich mir auch vorstellen, weil er auch schon ein bisschen länger in Dortmund ist. Aber Marcel Sabitzer war auch bei RB-Kapitän.
Ja.
Also eigentlich hast du jetzt eine gute Generation an Führungsspielern Mitte, Ende 20 beim BVB.
Ja.
Wenn sich das miteinander versteht und harmonisiert, könnte das ganz gut werden. Und auch, ich sag mal, positiven Einfluss haben, dass du vielleicht deswegen schon etwas besser spielst, weil du nicht mehr so viele Nebengeräusche hast.
Ja, das kann auch sein. Ich glaube, das liegt aber auch maßgeblich am Trainer. aber ja.
Es ist aber auch abhängig davon, wie der Trainer funktioniert, finde ich. Aber das ist, glaube ich, eher was für die Saison-Preview, wenn wir das Ganze mit einem Tabellenplatz versehen müssen.
Zwei.
Ich möchte mich noch nicht dazu äußern. Erst in zwei Wochen.
Okay. Zwei.
Gut, wir haben zwei eingeloggt. Das Gute ist, du musst es jetzt nicht begründen, sondern erst in zwei Wochen. Und dann sehen die Kader wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders aus.
Okay, ich jetzt sagen, darum. Edin ist weg. Fertig. Reicht
das
schon.
Das muss reichen. Nur auf die zwei?
Ja.
Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir schon viel vorgelagert über den BVB gesprochen. Ich hatte noch so Kategorien, will ich nicht sagen, aber ich habe so ein paar Gedanken mir gemacht zum Transferfenster in der Bundesliga. Weil es gibt so Vereine wie Hoffenheim, die haben zum Beispiel noch gar nichts gemacht irgendwie.
Doch, 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 doch.
Ja, aber so untergeordnet.
Nee, die haben ihre Geschäftsführung und alles sowas entlassen.
Also ja, aber ja. könnt ihr das vielleicht ein Grund sein, warum sie auf dem Transfermarkt handlungsunfähig sind?
Ja, als ich das gelesen habe. Ey Leute, ihr seid in der Saisonvorbereitung und alle Geschäftsführer, bla, schieß mich tot, alle weg.
Ja, und selbst Perim Schwegler hat ja hingeschmissen als hier Leiter Lizenzspieler und so, also komplett. Ja, ja. Und ich habe alle drei Geschäftsführer, also was da los war, gut, das erklärt ein bisschen, dass da auf dem Transfermarkt noch nicht viel los war. Aber meine Gedanken der Mannschaften, die schon was gemacht haben.
Vielleicht wird ja auch ein Geschäftsführer eingesetzt von der Agentur Wettmann.
Das wäre jetzt nicht die allergrößte Überraschung.
Nee.
Ich würde sagen Hansi Flick, aber nee, der hat ja einen Job.
Ja.
Der war aber schon mal Geschäftsführer bei Hoffenheim. Das hat nicht so gut geklappt. Naja, der war auch mit Trainer, aber Hoffenheim hat auch nicht so gut geklappt. Also bei Hansi Flick hat eigentlich relativ wenig gut geklappt. Ohne ihm da persönlich nahe zu treten, weil die Profikarriere, die ist an Verletzungen gescheitert. Also bis auf diese Saison 20,
Bayern.
Ja, genau, bis auf diese Saison 19/20, wo mit Bayern alles wegrasiert hat und das Sextupel gewonnen hat, hat bei Hansi Flick nicht so viel funktioniert. Dafür das ganz schön weit gebracht.
Scherbenkern von Niko Kovac.
Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Jetzt meine Gedanken. So, zur Transferphase, wo schon was passiert ist. Ich habe ja die Theorie, das musst du mir jetzt sagen, Frankfurt ist neben dem BVB auch ganz gut am Kochen. Das finde ich super spannend, was die machen. Ne, die haben ja Etikette jetzt fest verpflichtet. Der hat ja die Rückrunde schon gespielt.
Ja, das war ja klar. Aber, also
aber der ist ja über die Rückrunde immer besser geworden. Und jetzt kommt ja mein Call. Ich sitze ja so ein bisschen im Can Usun-Boot.
Ja, das ist... wollen wir nicht noch erstmal über Bayern sprechen?
Die hätte ich jetzt hinten dran gepackt. So. Ich hätte das als Sandwich jetzt gemacht.
Okay. Ja, das wäre für mich auch ein Spieler als Player to watch. Weil...
Da habe ich den nämlich auch. Ich habe den bei spannende und Top-Transfers und bei Players to Watch. Ich habe den doppelt aufgeschrieben.
Und potenzieller Flop. Auch.
Ja, aber ich finde, der ist durch sein Alter und dass er in der zweiten Liga gespielt hat, eine Saison Flop-protected. Also der könnte jetzt im ersten Jahr nicht so gut funktionieren. Und wenn er dann im zweiten Jahr gar nicht funktioniert, nicht dann kannst du darüber reden, dass es vielleicht nicht so gut funktioniert.
Ein großes, ist schon für viel Geld gekommen.
Dafür, dass er 18 ist, ja, ich glaube, er wird gerade jetzt
aus der zweiten Liga.
Ja, aber der war auch wahrscheinlich so offensiv mit der beste Spieler der zweiten Liga letzte Saison.
Ja, mit.
Ja, also mit Cholles war der schon sehr, sehr weit vorne. Und der war halt mit Abstand der beste Spieler bei Nürnberg.
Und Florian Hartl, hallo.
Ja, okay. Aber
wo,
ja.
Wo hat er das gelernt?
Auch vor allem natürlich.
Ja, klar.
Ja, klar. Guck mal, vielleicht, ich sag's ja nur, Bielefeld Aufstieg und dann Usun nochmal einen Umweg über die Alm. Dann wird er jetzt richtig gut.
Ja. Yeah.
Da sieht er sich zwar aktuell nicht, ich ihn auch nicht, aber man weiß nie, wie so eine Karriere verläuft.
Wer weiß.
Das habe ich noch. Und dann meine andere Frage. Frankfurt, da gab es ja auch ganz, ganz viel Nebengeräusche. So, letzte Saison. Man ist ja am Ende Sechster geworden und man zweifelt ja immer an dem Trainer. Und jetzt bin ich da so ein bisschen halber Vorgriff auf in zwei Wochen. Oliver Glas hat immer gefeiert, aber der ist Elfter und Siebter geworden. Der ist für die Europa League gewonnen, aber der Liga hat er nicht wirklich was gerissen. Dino Topmüller, Sechster geworden. Jetzt kriegt der einen Can Usun. Jetzt kriegt der noch einen von den Heulund-Brüdern, geht auch nach Frankfurt. Der nicht der Teure ist und nicht der ganz Junge, der nach Schalke geht, der in der Mitte.
Okay.
und natürlich Christian Listic, den Sohn vom Stuttgart Listic.
Der ist schon da, ja. Das war ja schon irgendwie auch lange fix.
Ja, genau. Und jetzt ist der offiziell endlich da. Natürlich ist er von Ferencváros Budapest gekommen. Ist auch der einzige Verein, den es in Ungarn, glaube ich, gibt.
Den man kennt?
Den man kennt.
Thomas Doll war auch Trainer da.
Lange Jahre ist auch Meister geworden da.
Ja.
Doublesieger.
Ja.
Robin Koch ist da. Also ich sehe Frankfurt wieder durchaus Richtung internationales Geschäft. Jetzt habe ich ganz, ganz viel eingeleitet für meine Frage. Ist Gladbach auch so am Kochen? Weil ich habe nicht verstanden, was die machen. Die sind mein Fragezeichen.
Ja, Freitag beim nach dem Spiel saßen wir da auch. Und da war ein Gladbach-Fan da. Und dann sage ich, ja, ihr werdet es schwer haben. Hä, wieso das denn?
Ja, wir haben doch Kleini so einen Stöker geholt.
Ihr werdet gegen den Abstieg spielen. Hä? Ist ja, na klar. Was habt ihr denn geholt? Da ist nix.
Ja, Kleini so Stöker. Und Sander von Kiel. Den ich noch von den dreien am spannendsten finde.
Ja. So, also das wird nicht viel. Das kann, wenn schlecht läuft, spielt er komplett gegen Abstieg. Hat man einen scheiß Start mit 3 Spiele und kein Sieg. Oder nur ein Unentschieden. Dann ist der Baum am Rennen.
Das finde ich mir auch. Und da gibt's nichts irgendwie. Also ich sehe jetzt keine Gerüchte oder keine Spieler in der Pipeline, wo ich sage, die wenden das Blatt.
Ich habe Kolasinac gesehen als Gerücht.
Ja, aber warum sollte Kolasinac das machen?
Ja, weiß ich auch nicht. Der wendet auch kein Blatt. Also der Transfer hat keinen Impact.
Boah, das würde ich nicht sagen. Aber der ist einfach gerade als Stammspieler bei Bergamo letzte Saison Euroleague gewonnen. Sehr gut in der Liga geformt. Also, der ist eigentlich gerade eher so
über keinen Sinn.
Also, für ihn macht es gerade keinen Sinn. Der ist irgendwie 30 in Italien, Stammspieler, verdient wahrscheinlich bei Bergamo auch gutes Geld.
Ja, und mit 30 bis in Italien noch blutjung.
Ja, also der hat noch 8 gute Jahre
in Italien. Mindestens.
Ja, der hat auch noch einen großen Wechsel vor. Der geht mit 34 noch zu Inter. Ja, wir lachen jetzt. Also, wenn das in 4 Jahren passiert, in Folge 273 sagen wir Kolasinac. Ich hab's immer gesagt.
Bei Juve gespielt, ne?
Klasse? Nee.
Der hat aber auch irgendwas.
Bei Arsenal hat er gespielt. Und dann war der an Schalke verliehen. Und der hat auch eine Saison in Marseille gespielt. Vor 2 Jahren. Ja. der war schon viel unterwegs.
Ja.
Also das war eine interessante
Karriere. Aber nee, Gladbach, da passiert nicht viel.
Ja, das glaube ich nämlich irgendwie auch. Also sagst du auch, die kochen nicht?
Nee, nee, nee.
Ich weiß auch nicht, irgendwie, dieser Kleindienst-Deal hat mich auch völlig überrascht. Also für ihn ergibt es Sinn, weil das irgendwie Ende 20 und wird da wahrscheinlich das Doppelte verdienen wie in Heidenheim. An seiner Stelle hätte ich es auch gemacht, aber das Gladbach so, das war ja der erste Move, den die gemacht haben. Die sind ja hingegangen, Saison zu Ende, hier wird es einen Kleindienst-Ausstiegsklausel. Ja, kann man mal machen.
Ja, der wird ja keine viele Tore, also nicht viele Tore schießen.
Also nicht mehr als in Heidenheim, glaube ich nicht.
Eher weniger.
Das kann ich mir auch vorstellen, also wenn der mit 8 rausgeht.
Das ist schon eine gute Saison.
Ja, und dann hast du da Kevin Stöger. Also Gladbach ist mein großes
Stöger Fragezeichen. Gut, aber der ist halt auch ein Spieler, der spielt halt gerne gegen Abstieg.
Irgendwie schon.
Ja.
Union, gut, da hat er auch nicht gespielt, der stand da nur im Kader. Muss man sagen, bei Bochum letztes Jahr entscheidender Mann gewesen. Jetzt Gladbach, Philipp Sander, weiß ich nicht, ob der sich mit dem Gladbach-Wechsel gefallen getan hat. Finanziell auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich glaube einfach für die Story in Kiel, aber das machst du dann nicht. Also wenn du das Angebot hast. Und er hat es ja auch schon relativ früh, ich glaube im Februar, März war der Transfer schon fix, da hätte es ja auch noch passieren können, dass Kiel das bottelt, dass sie gar nicht aufsteigen und dann in der die Chance auf erste Liga hast.
Zeitpunkt macht schon Sinn.
Ja, das finde ich nämlich auch. Und dann, wir haben es eben schon angerissen, Can Usun ist mit drinne, spannende Spieler, Top-Transfers, ich habe mir 3 rausgeschrieben. Ein Call, aber mach du erst.
Ich habe noch 2 weitere, ich habe nämlich einmal Kevin Schlotterbeck bei Augsburg.
Habe ich drüber nachgedacht, habe ich gesehen. Spannend.
Und Players to Watch eher nicht, aber ich bin einfach nur gespannt, wie Demirovic in Stuttgart funktioniert.
Der wird wahrscheinlich auch mal telefonieren aus Stuttgart raus.
Im Handy und so, aber wie der da funktioniert.
Nimm mir doch nicht meine Spieler hier weg.
Aber Demirovic hattest du auch,
ja, natürlich, weiß ich. Ja, natürlich, weil ich habe ja auch schon im Februar, März gesagt, sollte es einen Umbruch in Stuttgart geben, geht all in bei Demirovic. Das ist genau der Spieler für euch, das ist genau der Spieler für System, genau der Spieler für Sebastian Hoeneß. Ich habe da so krasse Aktien drin. Also, ich bereite mich jetzt schon mal emotional auf einen Hot Take vor. Demirovic hat, glaube ich, letztens 25...
Torschützenkönig oder was?
Ja, nicht ganz. 25 oder 27 Scorer gemacht, also 15 Tore, ich habe 10 oder 12 Vorlagen. Je nachdem, wo du guckst, mit Elfmetern und so weiter und so fort. Die bricht da.
In Stuttgart.
30 Scorer für Demirovic in Stuttgart.
Okay.
Aber also Demirovic habe ich auch. Can Usun haben wir schon drüber gesprochen. Wusstest du, jetzt kommt nämlich die Preisfrage, das wusste ich ehrlich gesagt bis zur Vorbereitung auf diese Folge nicht, dass Timo Horn jetzt in Bochum spielt?
Ja, ja.
Ach krass, das hast du mitbekommen? Das war für mich völlig neu.
Bei uns in der Mannschaft 2 Bochum-Fans.
Ah, okay. Und die sind jetzt natürlich hier Manu Riemann raus, oder was?
Ja, der...
Weil Manu Riemann ist ja noch da.
Ja, aber der wird nicht spielen.
Hat er sich das so verscherzt da in der Relegation?
Ja.
Man weiß ja bis heute nicht genau, was da passiert ist, oder? Also nicht im Detail.
Nee.
Ich bin ja alter Manu Riemann-Ultra, seit er 2008 für Wacker Burghausen 12 Meter gegen Bayern gehalten hat. Der ist nicht schuld. Das ist alles ein Komplott der Bochumer.
Ja, ich wirklich, weiß es nicht.
Wirklich, Manu nicht. Riemann als Flexspieler mit zur EM. So. Deswegen wird das Spiel gegen Spanien ins Elfmeterschießen gegangen, ich habe Manu Riemann reingestellt.
Stimmt, das ist richtig.
Ja, also ich sag dir das.
Aber
ist jetzt so im Manu Riemann-Boot.
Ich glaube, persönlich ist es eine ganz schwierige Person.
Das liegt an seinem Umfeld. Wenn 10 Leute sagen, die ist schwierig, haben die immer noch nicht recht. Aber Timo Horn in Bochum kommt übrigens von RB Salzburg. Da war er Ersatzkeeper. Das finde ich spannend. Da bin ich drauf gespannt. Weil ich nicht gedacht hätte, dass der nochmal einen Slot als Nummer 1 in der Bundesliga bekommt.
Er kriegt er ja auch nicht, der ist ja nur zum Druck machen da auf den anderen Torwart Davis oder sowas.
Glaubst du das?
Ja.
Weiß ich nicht. Das ist der Junge, ne? Weil sie hat ja letztes Mal Lute, der hat ja
die beiden Spiele gemacht. Also einer von den beiden stimmt Tor.
Dann sage ich Timo Horn. Das ist jetzt
wir mal.
Hier mein Call. Fand ich aber spannend als Transfer. Demirovic haben wir, meine Player to watch, die gewechselt. Can Usun haben wir auch drüber gesprochen. Ich habe Erin Dingschi bei Freiburg noch. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja.
Weil der in Heidenheim gut war und der in dem Umfeld Freiburg, wenn Freiburg funktioniert, glaube ich, interessant ist. Und wer dich freuen wird, das wäre eigentlich ein guter Übergang gewesen, Tom Rothe.
Ich weiß nicht, wie die Planungen da sind. Ob er bei Dortmund bleibt oder ob er nochmal ausgeliehen wird.
Das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen, weil Jan Kauto, den haben wir eben gar nicht thematisiert, ist ja eher ein Rechtsverteidiger.
Ja.
Ob man denn sagt, okay, also der wird wahrscheinlich starten erstmal und Riasson kann ja auch links spielen.
Ja.
Dass Riasson dann nach links rüber geht, Kauto rechts startet und Riasson links.
Ja. Hast du denn noch Benze Baini? Wichtig, Benze Baini auf der Tribüne, maximal Bank.
Das ist wichtig, dass der auf der Tribüne sitzt.
Ja.
Aber ich glaube, der verdient nicht so wenig.
Ja, meinetwegen kann er auch irgendwo ausgeliehen werden oder sonst was. Macht er ja wahrscheinlich aber nicht.
Ist Benze Baini schon einer für Saudi-Arabien?
Ich glaube, er wird's machen.
Glaube ich auch. Das hängt ein bisschen am Geld, aber der wird durchaus interessiert, glaube ich.
Ja.
Das könnte ich mir bei dem nämlich auch vorstellen.
Ja. Ja, spannend. Ding steht in Freiburg auch super spannend. Was ich auch noch spannend finden würde, hier, einmal hat Stuttgart sich einen von Rennen geholt. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der hat auch so einen relativ deutschen Namen. Und.
Also du meinst den Schweizer, Fabian Rieder.
Genau.
Habe ich auch drüber nachgedacht. Der stand drauf.
Und hier Leverkusen mit Terrier.
Terrier, ja.
Ja, auch.
Auch von Startrennen.
So, bin ich auch gespannt, wie die funktionieren.
Da hätte ich gern Alex Garcia gesagt, der zentrale Mittelfeldspieler.
Der wird funktionieren.
Ich glaube, der wird funktionieren. Es ist die Frage, wie viel der spielt. Also wäre der jetzt Stammspieler und hätten die nicht Granit Xhaka, hätte ich gesagt, boah, das wird geil. So sehe ich den halt gerade auf Platz 4 im ZM-Ranking bei Leverkusen.
Ja.
Weil du hast, glaube ich, Xhaka und Andrich, die da relativ weit vorne reingehen. Dann erste Rotationsoption, der auf beiden Positionen funktioniert, ist Palacios. Und dann ist Garcia der Herausforderer.
Ja, aber Lons hat aber auch gesagt, es ist Garcia ist ein Spieler, so wie er sich ihn für ein Zentrum malen würde.
Das ist korrekt.
Ja, aber worauf ich auch noch sehr, sehr gespannt bin, wie Jan-Niklas Beste in Lissabon funktionieren wird.
Oh. Nimm nicht zu viel vorweg. Kommt noch nach Bayern, gehen wir nach Europa. Wollen wir zu Bayern gehen? Oder haben wir noch was irgendwie aus der allgemeinen Bundesliga?
Nee, ab in Süden.
Ab in Süden. So, denn ich habe mir ja handschriftliche Notiz gemacht. Ich halte die einmal in die Kamera, ins Mitgefilmte. Gott sei Dank kann man sie nicht lesen. Aber, also ich habe Bauchschmerzen. Ich sag dir, wie es ist. Es könnte sein, dass der geisteskrank gekocht wird. Also wirklich komplett, also auf komplett allerhöchstem Niveau. Aber es könnte auch sein, dass das richtig scheiße wird. Weil A, fehlen mir noch die Abgänge. B, ist der Kader gerade absolut unrund. Und für mich ist das, was da gerade passiert, aus zwei Gründen komplett schwammig.
Es sind halt zu viele Spieler da noch.
Ja, einmal
du
das.
Du musst noch, also auch für hier Kohle.
Einmal für Kohle musst du noch verkaufen.
Ja, und weil die Leute dann auch nicht spielen.
Ja, du musst noch von diesen...
Für die Stimmung auch, in der Kabine.
Ja, das habe ich. Genau, also du musst aus diesem Pool Gnabry, Goretzka, Kimmich, Masraoui, De Ligt.
Ja, Masraoui ist ja so gut wie weg.
Masraoui ist so gut wie weg, das finde ich nicht so schlimm. Der hat nicht so funktioniert.
Und ist ja auch, danach geht ja für 20 Mille weg.
Ja, da machst du keinen Verlust mit.
Ist ja auch gut, er ist ablösefrei gekommen, 20 Mille packst du ein, fertig.
Ja, da gehst du wahrscheinlich plus minus null raus, wenn du das Gehalt irgendwie für die 2 Jahre abziehst.
Ja.
Du hast es versucht, hast einen ganz guten Deal, der geht zum Menu, wird nächstes Jahr im Premier League 8er.
Konntest du auch noch lecker abschreiben.
Ja, das ist, glaube ich, alles so in Ordnung. Das sehe ich als Thematik. Und dann eine zweite Thematik, die ich sehe, die du jetzt auch gerade in der Vorbereitung merkst. Bayern redet ja immer von ihrem Bayern-Campus und Jugendspieler entwickeln und so weiter und so fort. Du hast aber gerade einfach sehr viele interessante junge Spieler bei Bayern, die so ein Zwischending sind, wo du einfach nicht weißt. Guck mal, zum Beispiel Malik Tillmann ist jetzt weg. Ja, das war nie einer für Bayern. So, den hast du zweimal verliehen, hast du 12 Millionen für bekommen, da hast du drüber Einnahmen generiert. Das hast du mit einem Chris Richards auch gemacht und so weiter und so fort. Aber ich finde, du hast mit Vidovic, Ibrahimovic und Iran Kunde 3 Spieler, wo du noch nicht absehen kannst, in Anführungsstrichen, verleihe ich die jetzt oder packe ich die in Kader? Und dann haben die gerade bei Iran Kunde, der eine starke Vorbereitung spielt, der in Australien sehr stark war, der als von den dreien wahrscheinlich noch als größtes Talent gilt, gehst du das Risiko ein und nimmst den mit in den Kader?
nimmt sie ihn wahrscheinlich mit in den Kader, wird aber nicht viel spielen, weil...
Ja, genau, und behindert aufgrund, das denn wieder seine
aufgrund der letzten Saison.
Ja, weil jetzt wird in Anführungsstrichen, deswegen holst du ja auch ein Palinja mit Ende 20 und so. Also jetzt in Anführungsstrichen, weil du letztes Jahr nicht Meister geworden bist, gefühlt nur Top 11 spielen, nur. Also da werden die 11 besten Spiele spielen, gerade A, weil Kompanie sich nicht angreifbar machen will und B, weil du unbedingt auf Biegen und Brechen Meister werden willst.
Ja.
So, auch, ey, ganz, und wenn du gegen Heidenheim spielst, so, Top 11.
Ja.
So, absolute Top 11.
Ja.
Und das wird da, glaube ich, reinspielen. Deswegen würde ich die nochmal verleihen. Heute ist auch durchgebrochen, dass Brian Zaragoza verliehen werden will. Das war jetzt unter uns beiden, ne? Und hier die paar Leute, die das hören. Das war der dümmste Bayern-Transfer der letzten 10 Jahre.
Der war richtig sinnlos.
Und der Spieler kann da nichts für. Das ist halt wirklich schade. Brian Zaragoza ist kein schlechter Spieler. Aber wahrscheinlich ist er keiner für Bayern. Vielleicht hätte er das Potenzial drinne, aber erstmal durch die Gnabry-Verletzung haben sie ein halbes Jahr vorher geholt. Tuchel hat ihn nie eingesetzt, weil die Saison immer auf der Kippe stand, in jedem Spiel.
Ja, ja.
So, das. Dann kam im März Max Ebel, der gesagt hat, okay, ich muss mich jetzt Bayern-Vorstand jetzt erstmal positionieren. Und Zaragoza ist ein absoluter Freund-Transfer. So. Und er hat sich gesagt, nee, also ich will schon groß. Ich hole einfach eins der größten Außen-, also Flügeltalente, die es aktuell gibt. Ich hole einfach Michael Olise für Ausstiegsklausel. So. Was jegliche Spielzeit von Brian Zaragoza bei Bayern für immer geschreddert hat.
Ja.
Ja, für immer. Weil der, einfach weil der ein Ebel-Spieler ist, weil der Ausstiegsklausel gekostet hat, weil er so Premier League spielt, der steht erstmal in dem Flügelspieler-Ranking, in Anführungsstrichen,
auf Platz 1.
Auf Platz 1. Und wenn du Musiala auf dem Flügel einsetzt, steht er auf Platz 2.
Ja.
Aber wenn du mit zwei Flügeln spielst, spielt er.
Ja.
So, am Anfang der Saison, der wird die ersten 10 Spiele spielen, gefühlt
außer
egal.
Außer er ist verletzt, ja.
Außer er ist verletzt, egal wie er spielt.
Ja.
So. Also, sobald der einigermaßen fit ist von Olympia, wird er spielen. Deswegen musst du dann noch Koeman und Gnabry oder einen von beiden auf jeden Fall verkaufen. Das finde ich schwierig. Kader ist so groß. Hatten wir schon. Und dann, was mich auch noch nervt, ist dieses ewige Matthijs de Ligt-Thema.
Ja, das war aber ja schon seitdem die Saison zu Ende ist.
Seitdem die Saison zu Ende. Und auch schon letzte Saison, weil irgendwie dann soll er sich mit Tuchel nicht verstanden haben. Dann war er eigentlich ein Nagelsmanns-Fußballspieler. Dann ist er rausgeflogen. Und also Nagelsmann, nicht de Ligt. Am Ende hat de Ligt immer gespielt, irgendwie, aber keiner wirkte irgendwie glücklich, obwohl er eigentlich gar nicht so schlecht gespielt hat. Und dann sagt er noch hier und da. Also ich weiß nicht, ob es für die Lichts Karriere gut ist, zu ManU zu gehen, weil der ist ja trotzdem erst 24.
Ja, das stimmt.
So. Und wenn er bei Bayern bleibt, wird er am Ende auch durch seine Qualität spielen.
Am meisten spielen, ja.
Ja, egal ob die Dreier- oder Viererkette spielen.
Ja, ja.
So, und das... Ich würde ihn nicht abgeben.
Ich würde ihn auch nicht abgeben, aber... Die wollen ihn irgendwie abgeben. Also da kannst du ja machen nichts. Ich hätte ja.
Aber dann wird Matthijs de Ligts Karriere langsam komisch.
Ja. Ajax super, danach nicht.
Ajax
mehr.
Super. Den Juve-Move kann ich auch irgendwie verstehen. Den Bayern-Move kann ich auch irgendwie verstehen. Aber dann, wenn er jetzt zu ManU geht, also dafür, dass er bei Ajax als der große Führungsspieler, Anführer und Leader einfach gepriesen wurde und ja auch schon Kapitän war. Wirkt es jetzt ein bisschen so, ja, Bayern war nicht immer hundertprozentig gerecht zu ihm, das stimmt auch, aber jetzt wird er sich wegducken. So, in Anführungszeichen, wenn es ungemütlich wird, ducke ich mich weg. Anstatt jetzt zu sagen, okay,
nee. Ja, nee. Also,
ich zieh jetzt durch.
Wenn Trainer und Sportdirektor, sportliche Leitung sagt so, nee, wir wollen dich nicht haben, wir wollen dich verkaufen. Ja.
Aber Max Eber hat das ja nie gesagt. Tuchel hat nur gesagt, also... Der hat, glaube ich, auch nie öffentlich gesagt, dass er jetzt nicht so ein großer Matthijs de Ligt-Fan ist. Und am Ende hat er ja immer gespielt.
Ja.
Dass er von den Anlagen her nicht Tuchels Traumverteidiger ist, ja, das muss man schlucken. Ich glaube auch nicht, dass die erste Elf, die bei Real Madrid spielt, einfach die absoluten Traumspieler auf jeder Position von Carlo Ancelotti sind. Das ist ihm aber egal, der gewinnt einfach die Champions League. So, da musst du, glaube ich, irgendwann ein bisschen drüber stehen. Ich glaube, es Tuchel sich einfach ärgert, dass sie jetzt Palinja geholt haben und nicht letztes Jahr.
Ja. Ja, aber ich glaube schon, dass die ihn gerne verkaufen wollen, weil der ist schon relativ verletzungsanfällig, verdient wahrscheinlich auch gutes Geld und...
Ja, so 15 bis 17, also der ist in der zweiten Kaste im Budget. Aber dann holst du Jonathan Tah wahrscheinlich, weil dann hast du nochmal 10 Millionen, die du extra draufpacken kannst. Weiß ich nicht. Dann musst du aber Dreierkette spielen. Das haben sie gegen Düren versucht, ist 1-1 ausgegangen. Da hat Ito sich Mittelfuß gebrochen. War nicht so geil. Da noch zwei abschließende Punkte. Vielleicht gibst du mir recht, vielleicht gibst du mir nicht recht. Josip Stanisic ist der X-Faktor bei Bayern, weil der ist wie ein 40 Millionen Neuzugang, den du nicht bezahlen musst, weil der einfach vom deutschen Meister kommt, da im letzten Drittel der Saison Stammspieler war. Der kann den rechten Außenverteidiger spielen, der kann aber auch diesen RIV spielen, das hat er von Alonso gelernt.
Der kann, glaube ich, auch noch Innenverteidiger spielen. Den ganz, du, ganz zur Not.
Ich glaube, den könntest du auch als Innenverteidiger aufstellen, das wäre nicht unmöglich. Und dann hast du noch Ito. Ja, der ist jetzt 3 Monate raus. Und das gab, also der, dieses Medienecho zu Ito habe ich nicht verstanden, weil der war ja nie als absoluter Stammspieler bei Bayern eingeplant.
Nee.
Und das, also diesen Gedankengang habe ich in aller Berichterstattung zu diesem Transfer vermisst, dass er quasi der erste Ersatz ist für die Innenverteidigung, für den linken Innenverteidiger, für den, dass er mehr Flexibilität gibt, wenn du eine Dreierkette spielen willst und dass der zur Not, weil Rafa Guerreiro ist ja geisteskrank verletzungsanfällig.
Dass er auch mal ganz links spielt.
Dass er auch mal ganz links spielt und nebenbei hast du noch Stuttgart geschwächt. Also, in Anführungsstrichen, das Profil war nie, der ist absoluter Stammspieler oder soll absoluter Stammspieler bei Bayern sein, sondern der erfüllt alle anderen 5 Kategorien.
Ja.
So, das habe ich nicht so ganz verstanden, das ist vielleicht ein bisschen komisch.
Ja, die Presse ist mal ein bisschen komisch.
Ja, deswegen wollte ich das
nochmal einordnen.
Das wollte ich nochmal loswerden. Und ich glaube...
Wenn du jetzt noch auf Japanisch sagst, dann freut sich auch der Ito.
Konnichiwa. Konnichiwa. Hirotaki heißt er, glaube ich, Ito. Ich glaube, Bayern wird noch einen relativ überraschenden, relativ großen Deal rauskauen. Auf die letzten 4 Wochen jetzt.
Ja. Aber nur, wenn sie vorher 2, 3 Spieler verkaufen.
Ja, das ist das Problem. Aber jetzt, letzter Take dazu, wenn wir jetzt sagen, okay, irgendwie Masraoui geht, dann müssen auch noch
Goretzka geht.
Und Gnabry, ne?
Gnabry
will ja aber unbedingt bleiben.
Ja, ich würde mich sogar eher...
Koman?
Wenn ich entscheiden würde, Gnabry oder Koman, würde ich eher Koman verkaufen, weil der Tick älter ist.
Nee, der ist jünger.
Der ist jünger?
Ja.
Echt?
Ja. Aber nicht viel, ich glaube ein Jahr oder so, ne? Also die müssen nicht viel. Also Gnabry ist 95er Jahrgang, das weiß ich. Und ich glaube, Koman ist 96.
Dann würde ich Gnabry verkaufen.
Ich glaube, ich würde Koman verkaufen, weil er A, mehr Geld bringt. Und B, noch verletzungsanfälliger ist und zu, also noch eindimensionaler als Gnabry. Gnabry kannst auch eine Doppelspitze spielen, der kann auch mal im Sturmzentrum spielen und so.
Stimmt.
Und der will ja auch nicht weg. Und dann sagst du mir, okay, Serge, du weißt aber schon,
dann will ich,
dass du viel machen musst.
PSG da.
Ja. Ja. Und dann so, Serge, du weißt aber schon, dass du viel machen musst, um relevant Spielzeit zu bekommen. Hey, vielleicht kniet er sich rein. Und ja, dann macht er auch irgendwie zwischen dem 29. und 34. Spieltag irgendwie 11 Tore oder so. Gegen Heidenheim, Bochum und was weiß ich. Das macht er ja immer.
Kiel und Pauli.
Ja, ja, so ungefähr. Und dann hat am Ende wieder 17 Saisontore und keiner weiß warum.
Ja.
Ich glaube, ich habe auch vor 2 Jahren, als hier Füllkrug mit 16 Toren Torschützenkönig gewonnen hat, habe ich auch gesagt, Gnabry wird noch Torschützenkönig auf die letzten 3 Spiele. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich freue mich, wenn das Transferfenster zu ist und wir dann nochmal drüber sprechen.
Ja.
Lass uns international gehen. Ich werf einfach mal so ein paar Bullet Points rein. Wir haben schon besprochen, dass es durch die EM etwas ruhiger ist und irgendwie fehlt mir noch der ganz,
der riesengroße Verlust.
Der Blockbuster-Transfer in Ablöse.
Ja, genau. Also hatten wir eigentlich schon mit MAP.
Ja, aber das ist genau der verknüpfende Punkt. Ich habe nichts gefühlt dabei, weil ich das seit 3 Jahren weiß.
Ja, dass genau.
Es nur das darauf war, kommt, weil das passiert.
Mussten wir warten, dass es offiziell wird.
Ja, genau. Und deswegen habe ich da gar nichts gefühlt und das hat mich auch irgendwie überhaupt nicht überrascht, obwohl das wahrscheinlich so in der Einordnung einer der krassesten Transfers aller Zeiten ist. Aber der fühlt sich nicht so an. Das liegt auch an Fabrizio Romano und Florian Plettenberg, das muss man ganz klar so sagen, weil einfach jeder Transfer gespoilert ist.
Ja.
Also, das ist nicht wie mit 11 Jahren, als Zinedine Zidane mit Mazzari Real Madrid gewechselt ist.
Ja,
damit das kannst du nicht vergleichen,
nee,
aber...
Nee, da hat es aber
das war
ganz,
geiler.
Ganz, ja, es hat aber auch ganz andere Medien zur Verfügung, ne?
Ey, dass du manche großen Wechsel erst erfahren, wenn es das Champions League-Sonderheft vom Kicker gab. Ja, das war einfach so.
Ja.
Ah, deswegen, das habe ich noch mit drin. Dann Menu, ja, komplett alles verloren bei Menu. Für mich.
Das ist extrem ärgerlich, ne? Das ist wie mit Sascha Bowie.
Ja, das ist ein bisschen wie mit Sascha Bowie, aber was macht Menu denn da immer?
Ist viel zu viel Geld.
Viel zu viel Geld mit Jure. Das ist aber auch ein scheiß Kader, den Menu jetzt zusammen hat. Das muss man ja auch sagen. Der ist ja auch
ich
völlig
hab mich da
unausbalanciert.
Nicht so durch auseinandergesetzt.
Also Mason Mount spielt für Menu. Also ja, nein, ist falsch, sorry.
Sitzt auf der Bank von Berlin.
Nee, der wird von Manchester United bezahlt dafür, dass er als Fußballprofi, dass die Berufsbezeichnung Fußballprofi führt. So ist es nämlich richtig, weil gespielt hat er ja nicht wirklich.
Nee.
Das ist auch
wirklich. Trainiert für Manchester United.
Ja, ich glaube, so wie trainiert hat er auch, weil er einfach die meiste Fälle. Ey, das, also Menu check ich nicht, das nervt mich. Dann, was mir auch noch aufgefallen ist, ey, wo hat denn Frankreich dieses ganze Geld her? Warum hat Lyon schon 134 Millionen ausgegeben?
Ja,
der. Also, ja, durch den Owner und so, der ja das ganze Ding auf links ziehen will. Aber das passt irgendwie so gar nicht.
Marseille ja auch.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Verhältnismäßig viel.
Ja, die haben Mason Greenwood geholt für 26 Millionen. Was ich auch nicht verstanden habe. Die haben auch verhältnismäßig viel eingenommen, durch so 10, 15 Millionen Transfers nach Italien und England von Spielern, die ich ehrlich gesagt nicht kenne. Die wollen jetzt noch Moukoko holen für über 20 Millionen. Und die haben ja den argentinischen Innenverteidiger Carboni von. Der hat ja bei Inter gespielt, der hat eine sehr, sehr starke Copa America gespielt. Den haben die jetzt in so einem ganz komischen Kaufpflicht-Kaufmodell ausgeliehen für 4 Millionen. Kaufpflicht sind 36 und wenn er gut spielt, kann Inter ihn für 40 zurückkaufen. Also das habe ich gelesen bei Fabrizio und dachte mir so, das klingt irgendwie nicht legal und nach irgendwie ganz, ganz komischem Hin- und Hergeschiebe.
Ja.
Also das weiß ich noch. Also da bin ich bisschen skeptisch, sag ich dir ehrlich. Generell bei Marseille bin ich immer skeptisch, weil die haben ja immer so Auswucherungen alle 10 Jahre mal.
Ja.
Also da ist, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Einmal was Blockbuster-Transfers angeht, was die Nachwirkung der EM angeht und ich glaube irgendwie irgendein Verein wird noch komische Sachen machen und Saudi-Arabien ist mir auch noch zu ruhig, bis auf das Moussa Diaby sich fürs Karriereende entschieden hat.
Ja, PSG mit Neves ist noch nicht so fix.
Oh. Ja, aber das ist schon das Here We Go von Fabrizio. Ja. Da finde ich ja viel spannender, dass Benfica Renato Sanchez zurückleiht mit einer Kaufoption für 10 Millionen. Einmal weiß ich nicht, ob das Renato Sanchez Karriere rettet. Und irgendwie, boah, war der overhyped. Und für mich ist Renato Sanchez dieses mahnende und beste Beispiel, warum so Euro-Transfers und sowas alles nicht funktionieren. Wenn du irgendwie einen 18-jährigen aufgrund der Anlagen für zu viel Geld kaufst. Weil ich glaube, die 60 Millionen von heute sind die 35 von vor 8 Jahren.
Das kann sein, ja.
Und das war wirklich.
Ist er vor 8 Jahren zu Bayern gegangen?
Ja, 2016, direkt nach der EM.
Das ist so ewig her.
Er ist komplett ewig her. Ja, und der ist ja immer noch erst, also ist 26 geworden. Ja. Und der ist ja als bester Jugendspieler der EM 2016 zu Bayern gegangen. Aber ich assoziiere den auch gar nicht mit Bayern München.
Nee.
Der hat auch kaum für Bayern gespielt.
Danach war er bei Lille.
Also genau, zwischenzeitlich war er an Swansea verliehen, dann an Lille. Lille hat ihn gekauft. Ja, dann hat er bei Swansea gespielt, als sie auch Premier League gespielt haben.
Hat Lille, da hat er noch eine gute Saison gespielt, hat PSG ihn gekauft.
Genau.
Und hat PSG ihn verliehen nach
Rom. Der hat die letzte Saison bei AS Rom im Kader gestanden. Der hat fast gar nicht gespielt. Das ist irgendwie auch eine traurige, komische Karriere. Weil von den Anlagen hätte er der moderne Rüdiger sein können. Also, bei EAFC, FIFA, ist das immer noch eine sehr gute Karte. Aber das ist auch wahrscheinlich sein Karriere-Highlight, dass er seit 8 Jahren der Hülle des kleinen Mannes ist. Ganz, ganz, ganz komische Karriere. Aber lass uns, wenn du nichts mehr Allgemeines hast, ich habe noch interessante Transfers aufgeschrieben und Players to Watch international.
Okay, dann hau mal raus.
Interessante Transfer ist ein Transfer, der mir sehr, sehr gut gefällt und wahrscheinlich international mein Lieblingstransfer ist Calafiori von Bologna zu Arsenal.
Das ist ein richtig geiler Transfer.
Ja.
Für 40 Mille? 40?
Ja, für 40 plus 5.
Ja, ist nix.
Nee, heutzutage ist das gar nichts.
Bei Manny hat er 90 bezahlt.
Ja, auch ungefragt. Die wären auch in die Verhandlung gegangen mit, wir wollen haben 75. Und dann hat Bologna gesagt, nee. 90, wir machen 90, okay?
90 glatt, okay?
90 glatt.
Ja, okay.
Ja,
du warst ja auch damals bei Antonio.
Ja, genau, da habe ich auch gerade dran gedacht. Da hätten sie einfach
Anthony.
Da hätten sie 1:1 diese Anthony-Story wiederholt,
ja,
dass sie da einfach reingeritten sind und ein völlig absurdes Angebot abgegeben hätten und die Verantwortlichen sich einfach angeguckt haben bei Ajax. Das war die nicht ernst, wir sagen einfach mal 100 Millionen. Und dann haben die einfach ja gesagt. Das ist auch eine absurde Geschichte. Aber lass uns zu Calafiori kommen, finde ich super spannend. Erstmal, weil der Innenverteidigung spielen kann, weil der Linksverteidiger spielen kann, weil der dieses von in Anführungszeichen asymmetrische Verteidigen von Arteta und Guardiola extrem gut spielen kann, weil dann hast du Ben White auf rechts, der ja
gelernter
Innenverteidiger ist auf außen und Calafiori auf links, das gut, dann ist der extrem spielstark und ich glaube zum ballbesitzorientierten Fußball von Arsenal könnte der sehr gut passen. Ja. Sehr, sehr gut. Vielleicht ist der das Puzzleteil für Trust the Progress, 6. Arteta-Saison, er wird Meister.
Nee.
Nee, ich glaube auch nicht, aber ich würde mich sehr, sehr freuen. Dann, rein Interesse halber, ich glaube, Kerfin Thuram, der jüngere Bruder von Markus.
Kefren
heißt er, du hast recht. Geht zu Juventus Turin und tritt in die Fußstapfen von seinem Vater.
Ja.
Das einfach nur so. Und jetzt kommen meine zwei Transfers. Das eine ist, Raphael Varane geht zu Como Calcio.
Die sind auch am Kochen.
Ja, aber die kochen was ganz Komisches. Aber
kennst du das Stadion?
Ich war da sogar schon mal vor, in Como.
Ja, als wir Alter,
in, der geht auch hin.
Francesc anruft und sagt so,
Como, ja. Im Urlaub waren wir in Mailand im Urlaub und sind da hingefahren. Alter Schwede, ja, okay, fühle ich. Aber ist Raphael Varane mit 31 so guck, dass er zu Como gehen muss?
Weißt du, wer der Trikotsponsor ist?
Nee, tatsächlich nicht.
Uber.
Echt, ja? wo sind unsere Como Calcio Trikots?
Auf dem Weg hierher?
Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich brauche ein Como Calcio Trikot. Ey, unbedingt. Also, wie geil absurd ist das denn?
Den aus Düsseldorf für 7 Millionen gekauft.
Engelhardt. Ja. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber Raphael Varane ist doch eigentlich noch zu gut für Como, oder nicht? Also, hoffe ich immer noch. Aber gab's da kein, also, weiß ich nicht, im Winter war da noch als Backup-Innenverteidiger bei Bayern im Gespräch.
Aber ich glaube, das liegt an Chef
Fabregas.
Ja. Haben die mal irgendwo zusammengespielt, ne?
Nee. Ich habe auch überlegt, aber nee. Ja, gut, man könnte noch argumentieren, Thierry Henry ist ja Anteilseigner bei Como mit. Aber weiß ich nicht. Also das ist ein Transfer, das klingt so wie Italien 2003, wo Pep Guardiola mal bei Brescia Calcio spielt oder so. Aber weißt du, das ergibt einfach für mich gar keinen Sinn.
Ja.
Da muss ich mal drüber nachdenken. Und jetzt Players to Watch. Da habe ich mir aufgeschrieben, Jan-Niklas Beste und Benfica Lissabon. Ich habe den neulich im Benfica Lissabon Trikot gesehen, aber ich brauche den Text dazu. Ja, aber weil ich ihn aus dem roten Heidenheim-Trikot kenne.
Ja, ich bin, das war für mich auch so die große Frage. Also, funktioniert das, ne?
Ich glaube, das ist für alle die Frage. Funktioniert das?
Ja.
Aber an seiner Stelle hätte ich es auch gemacht, glaube ich, oder?
Geiles Leben, Lissabon auch.
Ey, Lissabon ist eine geile Stadt. Benfica ist auch irgendwie ein cooler, traditionsreicher Verein, die haben ein richtig geiles Stadion. Mit dem Stadion
Daluz.
Ja, so. Boah, ich glaube, das war sogar synchron in der Aufnahme.
Ja,
glaube
ich auch. Wie heißt das von Sporting?
Von Sporting weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass es von Porto Dragao heißt. Von Sporting habe ich gerade nicht im Kopf. Ich glaube, die haben es auch mal umbenannt. Aber Jan-Niklas Beste bei Benfica Lissabon. Klingt sehr falsch.
Ja.
Aber why not?
Schauen wir mal, ne?
Ja, wirklich.
Die Deutsche hatten da das dann noch nie so einfach oder leicht. Weigel so ein bisschen gescheitert. Hier Waldschmidt, Hildebrand war, glaube ich, auch mal da.
Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, der war da auch mal, ja, als Ersatzkeeper. Hans-Jürg Butt war eine Saison da, nach Leverkusen, bevor er zu Bayern gegangen ist. Und in jungen Jahren, junger Robert Enke hat mal bei Benfica Lissabon gespielt.
Nee, dann war das nicht Timo Hildebrand, dann war das Enke.
Ja, Enke. Nee, Timo Hildebrand hat bei Sporting gespielt. Hundertprozentig. Ja. Timo Hildebrand hat bei Sporting gespielt. Ja. Ja, der hat in Lissabon gespielt, aber bei Sporting. Ja, 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 hundertprozentig. Das ist so ein Transfer. Und dann habe ich noch einen ganz guten Call für dich.
Na?
Erinnerst du dich noch an Pongracic?
Den
Lieblings-BVB-Verteidiger, der, als er in BVB ausgeliehen hat, gegen Wolfsburg geshootet hat.
Ja.
Wusstest du, dass der für 15 Millionen Euro von Lecce zu Florenz gewechselt ist?
Nee.
Ja, das ist mein internationaler Timo Horn. Das habe ich vorhin in der Recherche gelesen und dachte mir, was ist das denn für ein Transfer? Wo kommt der her? Warum ist der erst 26? Wird noch 27? Und ist das der Pongracic, der mal bei Wolfsburg sich mit denen vor Gericht gekloppt hat und der mal eine Saison an Dortmund verliehen war? Ja, das ist es. 15 Millionen Euro. Eine absurde Summe, finde ich. Ja. Dafür, dass ich nicht weiß, wie der letzte Saison gespielt hat. Übrigens, letzte Saison, Fun Fact, Innenverteidiger-Duo bei Lecce mit Samuel Umtiti.
Ja.
Auch, also ganz, ganz wild. Und ich habe mir noch aufgeschrieben bei Player to Watch, Enzo Lafay. Enzo Lafay, Franzose, der hat vor 2 Jahren mal eine gute Saison gespielt. ist dann zu Start Rennes und den hatte ich letztes Jahr in der Prediction für die Ligue 1 als Breakout-Spieler. Hat überhaupt nicht funktioniert. Also hat eine richtige Schrottsaison gespielt. Jetzt geht er für 23 Millionen zur AS Roma und ich versuch's nochmal. Enzo Lafay, Players to Watch, der wird bei der AS Roma kochen.
Okay. Aber AS Roma, wird eine spannende Saison spielen. Ich bin echt gespannt auf die mit hier De Rossi als Trainer. Bin gespannt, was sie
leisten können. Er ist eine Vorbereitung, er kann eine komplette Saison spielen. Er hat auch wieder zwei, drei interessante Spieler gespielt. Die haben ja auch hier Dobrik geholt von Girona.
Ja.
Das sehe ich schon als sehr, sehr spannend an. Ich sitze ja als alter Francesco Totti-Fan immer so ein bisschen im Roma-Boot. Ey, Champions League. Vielleicht Champions League, ich weiß das noch nicht. Und mein letzter Spieler, Daichi Kamada bei Crystal Palace.
Ja.
Players to watch. Ich glaube, könnte cool werden.
Ja, Crystal Palace könnte auch nächste Saison cool werden.
Mit Oliver Glasner. Olli, mach it, Olli.
Ja.
Sag ich nur. Aber international. International mit Dings. Oder, Hot Take, Crystal Palace gewinnt den League Cup. Das ist sehr, sehr heiß. Ist auch sehr, sehr quatschig, aber Olli Glasner kann K.O. Spiele.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube ja immer an Olli Glasner.
Ja, Olli Glasner ist auch ein geiler Trainer.
Finde ich mich auch. Der ist von Frankfurt nur 7. und 11. geworden, aber die Euroleague gewonnen. Das haben wir heute schon. So, hast du noch Player to Watch international? Oder gibt es irgendwen, über den du explizit neben Jan-Niklas Besser noch sprechen möchtest?
Nee. Also, ich finde es nur mit Joro ein bisschen
bezeichnend.
Bitte auch für, also dass du erstmal so viel Geld... Also,
Spieler ist Junge. Also
eigentlich wollte er Real Madrid in ihr haben.
Da fängt die Story eigentlich an.
Ne? Aber dann hat wohl Lille auch so gesagt, so, nee, wir wollen mehr Geld und gehst zu Manchester.
Genau, weil die einfach absurd viel mehr Geld bezahlen, dann hat er nur noch ein Jahr Restvertrag. Also eigentlich sein eigentlicher Plan war ja, in Anführungsstrichen, ich gehe jetzt zu Real und wenn es nicht klappt, gehe ich nächstes Jahr ablösefrei.
Ja, genau. Und das war, also das wäre für ihn auch super gewesen, glaube ich. Also besser.
Sicher wäre das gut für ihn gewesen, ja.
Ja. Nee, ich bin gespannt, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was für eine Rolle Endrick spielt? Bei Real Madrid?
Ich glaube noch nicht so eine große, ehrlich gesagt.
Nee,
aber das
auch
hat
nicht.
Ja bei Rodrigo und Vinny auch gut funktioniert.
Ja.
Und ich glaube, deswegen wird der wahrscheinlich ein, zwei Jahre ruhig.
Ich bin gespannt, was mit Ada Güler wird.
Der soll ja im Kader bleiben, laut Carlo.
Ja, würde ich auch machen, weil das ein geisteskranker Spieler ist. Das hat Toni Kroos bei der Icon League erzählt, beim Draft. Habe ich ein Video danach gesehen. Man merkt halt, dass der ist jung, der ist talentiert, der hat eine Veranlagung, aber der hat auch Bock. Der hat auch Bock, zu lernen von anderen Spielern, zu gucken, ja, was machen die richtig, was kann ich noch für meine Weiterentwicklung tun. Und ich glaube, da ist genau Real Madrid der richtige Fleckchenort auf der Welt, um sich weiterzuentwickeln, weil da laufen so ein, zwei Spieler rum, die gar nicht so schlecht sind.
Könnte man meinen.
Ja.
Ja, ich bin auch sehr gespannt drauf.
Ja.
Muss ich sagen. Ich würde ihn auch drin lassen, weil auch ein Ada Güler schadet das nicht, wenn er, ich sag mal, nächste Saison nicht unumstrittener Stammspieler bei Real Madrid ist.
Ja.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Endrick genau das Gleiche. Dann war der wahrscheinlich noch so ein bisschen ein Player to watch.
Ja.
Da im Sturmzentrum. Und das Schöne ist, abschließend, wir haben ja noch, wir haben noch einen ganzen Monat, da wird noch viel passieren, also wir werden wahrscheinlich Anfang September gefühlt die gleiche Folge nochmal machen mit dem Monat, der jetzt noch kommt. Gerade heute gelesen, Atletico Madrid ist wohl an Julian Alvarez rangetreten.
Ist gerade in den Kopf gekommen, es ist gerade in den Kopf gekommen, so Player to Watch, was passiert noch und so, und dann mit Julian Alvarez, ja.
Das ist gerade so mein Guess, wo noch Bewegung reinkommen könnte. Wobei ich noch nicht weiß, ob Atletico der wirklich richtige Verein für ihn ist. Oder vielleicht ist er genau der perfekte Antoine Griezmann-Nachfolger. Ein Jahr jetzt mit Griezmann zusammen und dann, in Anführungsstrichen, so der Zehner dahinter, zweite Spitze, Hängespitze. Das kann der ja.
Ja, das kann der.
Deswegen, das maybe finde ich das gut. Weiß ich noch nicht. Und dann gucke ich noch einmal. Nee, das waren so weit meine Themen zum Transfer. Ich habe noch zwei Sachen, aber sag du erst.
Ja, ich habe noch, es gibt noch zwei deutsche Spieler, die bei Benfica gespielt haben. Hani Mukhtar.
Das ist korrekt, ja.
Wo man nicht so drauf kommt. Und ein deutscher Nationalspieler, Ex-Wolfsburger, Ex-PSG-Spieler.
Ach du Scheiße. Ex-Wolfsburger. Ach, Jule Draxler, ja, stimmt. Ja. Der war mal von, stimmt, du hast vollkommen recht, der war mal von PSG eine Saison ja. Benfica verliehen. Oh Gott. Ja, das habe ich verdrängt. Ja. Das verdrängt man dann schnell, aber du hast recht. Ja, aber eigentlich Benfica, Deutsch, kein gutes Pflaster gewesen.
Nee.
Na?
Nee, so, du hast noch zwei Sachen?
Ich habe noch zwei Sachen. Wir haben ja letzte Woche so ein bisschen in Anführungszeichen die freie Redenfolge gemacht. Und ich habe meine Hans-Jörg-Butt-Frage in der Fragestellung falsch gestellt. Weil es war nicht, welcher deutsche Spieler hat für drei Vereine getroffen, sondern welcher deutsche Spieler hat für drei Vereine exakt drei Tore geschossen. Weil es gibt nämlich noch einen weiteren Spieler, der für drei verschiedene Vereine getroffen hat. Das ist Michael Ballack. Und es gibt einen Spieler, der hat 6 Champions-League-Tore gemacht oder 7. Aber der hat für 4 getroffen.
Ein Spieler oder Deutscher?
Einen deutschen Spieler, der für 4 Vereine in der Champions League getroffen hat. Der hat die Karriere schon beendet.
Aber es war Champions League oder?
Champions League, ja.
Also.
Der ist 2014 Weltmeister geworden. Der ist Tor vorbereitet.
André Schürrle!
Ja.
Darum wäre ich nie mehr zum Leben gekommen.
Ich auch nicht.
Für Chelsea?
Für Leverkusen, für Chelsea, für Wolfsburg
ja.
Und er hat ein Champions League Tor für Dortmund gemacht ja. Gegen Real Madrid zum 2:2 in der 87. Minute. Ja. Hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt, hat Burak rausgesucht. Deswegen Credits an Burak. Und da muss ich nochmal sagen, Beşiktaş gestern türkischen Supercup gewonnen.
5-0, habe ich die ja. Highlights gesehen. Ciro Immobile zweimal genetzt.
Ja, Ciro Immobile. Ciro Elfmeter gemacht, nebenbei ja. Noch. Den habe ich als GIF jetzt auf meinem Handy verewigt. Ja, da war nichts mit Chimbombom. Da wurde Gala einfach einmal durchs Stadion gezogen.
Ja, aber hallo.
Also ich sitze im Benfica, im Beşiktaş-Boot.
Ja. Gala hat jetzt Puma als Ausrüster.
Oh Gott. Ja, zahlt wahrscheinlich mehr Geld oder so.
Ja.
Sonst was
ich heute auch gesehen habe, Castore ist bei Lautern ein Ausrüster.
Ja, das wusste ich schon. Ich habe das Trikot auch schon gesehen, das habe ich nicht verstanden, das ist mir zu wild.
Naja.
Also gut, dass wir keine Trikot-Rankings machen. Ansonsten, abschließend, nächste Woche gibt's die Preview zu den Top-Ligen. Da sprechen wir über Serie A, Premier League, La Liga und vielleicht so ein bisschen über Ligue 1. Aber Ligue 1 ist ja für mich keine Top-Liga und seit Mbappé weg ist, irrelevant. Ich sag's
sehr irrelevant, sehr.
Ja, gefühlt noch eher über Eredivisie sprechen.
Aber hallo.
Ja, ich würde aber sagen, der Fokus liegt da auf England, Spanien, Italien.
Aber natürlich.
Ganz normal. Und die Woche drauf gibt es dann die Bundesliga-Prognose.
Ja.
Das sind so ein bisschen.
Da bin ich gespannt drauf.
Ich auch. Das wird, glaube ich, konstruktive Diskussionen hervorrufen.
Ja, und auch in der Ausarbeitung auch sehr, sehr spannend wird.
Auf jeden Fall. Ja, ich freue mich am meisten auf Spieler der Saison, glaube ich, und auf die Hot-Take-Sachen.
Ja.
Und wo wir den BVB hintippen. Weil das ist ja
das
immer...
Wir jetzt schon,
das wird kontrovers. Das wird sehr, sehr kontrovers. Ansonsten, hört diese Folge, teilt sie mit euren Freunden, folgt uns auf Spotify, folgt uns auf Twitch, folgt uns auf Instagram. Überall haben wir abschließende Worte. Ansonsten würde ich heute sagen, here we go.
Nee, tschüss.